Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema... Ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
Herrschaften, immer was Neues bei Sportradio 360, aber der junge Mann, den man von mir aus gesehen rechts im Bild sieht, der ist Stammgast bei Sportradio 30. Das ist Stefan Ehlen, Formel1.de, motorsport.com. Grüß dich, Stefan.
Servus Jens, hallo. Schön, dass wir mal wieder plaudern.
Wir plaudern heute außertourlich. In der Big Show geht es natürlich weiter, da gibt es genug Themen zur Formel 1. Aber wir wollen heute ein bisschen in die Geschichte reingehen. Und Stefan, bevor wir beginnen, über einen bestimmten Formel 1-Rennfahrer zu sprechen, müssen wir die Gelegenheit nutzen. Ich hoffe, du hast es vor dir liegen, dass du es auch in die Kamera zeigen kannst. Genau, du hast es vor dir liegen. Und zwar dein neues Buch. Erzähl mal ganz kurz drüber, bitte.
Mein neues Buch, ich bin mir nicht sicher, ob es gerade spiegelverkehrt ist, ich sehe es mir nach, aber der Titel ist Formel 1, alles, was man wissen muss, und der Name ist Programm. Da wird die Formel 1 erklärt in all ihren Facetten. Wer ist die Formel 1 eigentlich? Wo kommt die Formel 1 eigentlich her? Wie ist die Formel 1 zu dem geworden, was sie heute ist? Was macht so ein Team aus? Wie wird ein Auto entwickelt? Auf welchen Strecken darf die Formel 1 eigentlich fahren? Und wer darf fahren und warum? Das sind alles so Fragen, die kläre ich da in diesem Buch und habe da sehr, sehr tief eigentlich Einblick genommen, nochmal ins Reglement und mir verschiedene Sachen angeguckt und bin da selber nochmal fündig geworden, habe neue Sachen gelernt. Also höchst interessant, glaube ich, für alle, die die Formel 1 lieben und für alle, die vielleicht noch mal ein paar mehr Hintergründe erfahren wollen über die Königsklasse im Motorsport. Da steckt nämlich schon sehr, sehr viel drin, was man halt wissen kann, und das habe ich versucht in dieser Buchform gemeinsam mit dem Meyer und Meyer Verlag zu machen.
Ist dieses Buch jetzt schon erhältlich oder hast du nur das Rezensionsexemplar vor dir liegen?
Tatsächlich ab heute, 17. November, ist das im Handel erhältlich, also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme Tag 1.
Herrlich, na dann schauen wir uns das dann gleich mal an. Ja, die Idee ist, dass wir hier in nicht wechselnder Besetzung, also ich hoffe, dass Stefan Ehlen immer dabei ist und dass auch Stefan der Voice Heinrich dann oft dabei ist, aber vielleicht kriegen wir auch noch den ein oder anderen Gast dazu, denn die Idee, die wir in diesem Daily jetzt haben, dass fortan immer dienstags kommen soll, bis auf Weiteres, ist, dass wir zurückblicken in die Formel 1-Historie. Da gibt es ja auch schon Grand Prix Geschichten 1 und Grand Prix Geschichten 2 von Stefan Ehlen übrigens, wo einige dieser Protagonisten natürlich auch gewürdigt werden. Und es ist wie ein großes Roulette. Allerdings nicht mit 37 Zahlen, die Zero inklusive, sondern es sind hunderte Zahlen, die da drinnen sind. Und manchmal rollt die Kugel dahin und manchmal dorthin. Und wir sprechen also über verschiedene Fahrer, die die jüngere Generation, zu der ich Stefan Ehlen natürlich noch zähle, aber der hat sich eingelesen. Aber wir alten Säcke kennen relativ viele Leute. Und damit meine ich in erster Linie mich. Und da wollen wir eben den einen oder anderen Formel-1-Fahrer wieder zurück in Erinnerung rufen, wenn er denn dieser Erinnerung schon entfleucht ist. Und Stefan, mein erster Vorschlag heute war ein Mann, ist ein Mann, zum Glück lebt er noch, er ist jetzt 65 Jahre alt, im Jahr 1960 geboren. Er hat 22 Grand Prix gewonnen. Da werden wir gleich drüber sprechen, ob das vielleicht, wie viel das auch wert ist, in einer Zeit, wo es nicht jedes Wochenende mehrere Rennen gegeben hat, gefühlt. Er hat einmal den Weltmeistertitel gewonnen, 1996. Über wen sprechen wir heute, lieber Stefan Ehlen?
Damon Hill. Und du hast gerade vorhin die Null erwähnt und das ist ganz lustig. Tatsächlich spielt die Null eine große Rolle im Leben oder in der Karriere von Damon Hill, weil er ist einer der wenigen Rennfahrer, die die Null gefahren haben in der Formel 1.
Ach was. Aber
das nur ein kleiner Ausriss, vielleicht kommen wir später noch dazu.
Ja, also Damon Hill ist, glaube ich, den deutschen Motorsportfans, die schon ein bisschen älter sind, ich habe immer so den Eindruck, das ist wie bei James Bond, für die Michael Schumacher-Fans irgendwo. Du hast auf der einen Seite den Helden, eben James Bond, Michael Schumacher für die deutschen Fans, und auf der anderen Seite hast du, ich möchte böse, um Gottes Willen, Damon Hill war kein Bösewicht, aber lass es mich so sagen, einen Antagonisten. Und ist es das auch ein bisschen, was Damon Hill vielleicht hierzulande, wie man ihn ja vielleicht irgendwo abgeheftet hat, dass er halt einer der Gegenspieler von Michael Schumacher war einer der großen Gegenspieler, dass er dann 1996 übrigens nicht vor Michael Schumacher, sondern vor Jacques Villeneuve die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Müssen wir ihn in diese Schublade reinhauen?
Ja, ich glaube, in der Wahrnehmung der 90er Jahre war natürlich Damon Hill der Gegner von Michael Schumacher, weil er das Pech hatte, zu der Zeit in der Formel 1 in dem siegfähigen Auto zu sitzen, als halt Michael Schumacher noch besser unterwegs war. Und es hat ja auch mehrfach gekracht zwischen Michael Schumacher und Damon Hill. Am bekanntesten ist 1994 in Adelaide diese titelentscheidende Szene, als es da zur Kollision gekommen ist. Damals wurde das als Rennzwischenfall gewertet. Inzwischen, wenn man die heutigen Maßstäbe drauflegen würde, wäre wahrscheinlich Damon Hill schuld, weil er nicht genau daneben war nach der heutigen Auffassung und das Überholmanöver nicht hätte setzen sollen. Damals war das völlig legitim und das ist immer noch ein Stammtischgespräch heute. Hat der Schumacher damals absichtlich reingelenkt? War es Absicht? Wollte er den Hill rauskegeln oder nicht? Die Wahrheit wird man wahrscheinlich nie richtig rauskriegen. Also der Schumacher hatte damals ja eine Kollision mit der Mauer gehabt. Das hatte der Hill nicht gesehen. Das war auf dem Stadtkurs in Adelaide. Der kam dann zurück, der Schumacher, auf die Rennstrecke. Der Hill denkt, wow, der Schumacher ist so nah, ich probiere es einfach mal. Und der Schumacher hat das natürlich gemerkt. Der hat in den Rückspiegel geschaut und hat halt dann eingelenkt und es hat gerumst. Und das Ende vom Lied war, beide waren raus. Und weil der Schumacher einen Punkt Vorsprung hatte, war er dann der Weltmeister. Und das ist tatsächlich so eine sehr tragische Geschichte eigentlich auch in der Formel-1-Historie. Also nicht nur, dass es da zu diesem Unfall gekommen ist, sondern die Saison 1994 war natürlich insgesamt sehr dramatisch, weil der Tod von Ayrton Senna und von Roland Ratzenberger in Imola früher im Jahr. Und man darf da nicht vergessen, Damon Hill, der war der Teamkollege von Ayrton Senna 1994 bei Williams. Und der war nach Sennas Tod plötzlich Teamleader. Und Damon Hill war damals schon Mitte 30, der war aber immer noch recht frisch in der Formel 1. Der hatte 1992 seine erste Saison gefahren. Und der kam dann 1994 quasi auf einmal zu der Chance seines Lebens. Auf einmal war er der WM-Kandidat. Und das war alles gar nicht so geplant, weil eigentlich Senna ja auf den Titel angesetzt war. Also da ist sehr, sehr viel passiert in dieser Zeit, als Hill gegen Schumacher gefahren ist. Der war eigentlich noch gar nicht bereit für die Aufgabe.
Und ist ja, er ist ja nicht der Einzige, es sind einige eigentlich. Er ist natürlich auch mit dem großen Rennfahrernamen in die Formel 1 gekommen, Stefan. Dass es erst mit knapp 32 das Debüt gegeben hat bei Brabham, finde ich erstaunlich jetzt. Ja, jetzt wo du sagst, ja, das ist ein älterer Herr, also vergleichsweise älterer Herr, wenn man jetzt sieht, die Generation mit Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen sowieso, Kimi Antonelli, jetzt sind ja lauter junge Burschen da, fast nur mehr in der Formel 1. Aber ist das in der Retrospektive etwas, wenn du einen Vater hast wie Graham Hill, hat es damals vielleicht leichter Türen geöffnet? Der Letzte, der es versucht hat, war ja Mick Schumacher, der es eben dann nicht ganz gepackt hat. Inwieweit, denkst du, war für Damon Hill das eher eine Hypothek oder eher vielleicht ein Vorteil, dass er Graham Hill als Vater gehabt hat?
Ich glaube, es war beides. Also es gibt ganz berühmte Fotos, ich glaube vielleicht sogar von der Taufe von Damon Hill. Da sieht man, wie sehr, sehr viele Rennfahrer zur damaligen Zeit, es war eine große Gemeinschaft, Joachim Bonnier fällt mir da ein. Ich glaube, Stirling Moss war auch dabei zu Beginn der 60er Jahre. Also Wolfgang von Trips, die waren sich alle sehr, sehr grün miteinander. Und da gibt es eben dieses kleine Foto, wie Damon Hill im Bobbycar sitzt und alle anderen diese Rennfahrergrößen drumherum. Ziemlich cool. Und das zeigt so ein bisschen die Welt, in der Damon Hill groß geworden ist. Sein Vater, der Graham Hill, wurde dann relativ schnell nach seiner Geburt zweimal Formel 1 Weltmeister. Der starb aber dann 1975 bei einem Flugzeugabsturz. Und dann auf einmal bis dahin war das Leben der Hills recht komfortabel. Die hatten ein großes Haus, die hatten recht genug Geld. Das hat alles funktioniert. Dann war Papa Hill tot und dann kam die Familie in durchaus finanzielle Schwierigkeiten. Und in der Zeit hat dann der Damon Hill auch gemerkt, naja, dieses Motorsportthema, das liegt ihm schon am Herzen und er hat dann angefangen, Motorradrennen zu fahren. Und das hat der Mama gar nicht geschmeckt. Die hat dann irgendwann mal gesagt, du setz dich lieber in ein Auto, das mir lieber aus Sicherheitsgründen. Und so kam das alles mit ein bisschen Verzögerung überhaupt erst ins Rollen, dass er Automobilsport macht. Und er war, das muss man auch sagen, jetzt nicht der allergrößte Überflieger in den Nachwuchsformeln. Auch es gab da auch das Thema Geld, ne? Man musste damals schon Geld mitbringen, um einfach einen konkurrenzfähigen Platz zu kriegen. Hat er oft nicht gehabt. Er hat dann aber tatsächlich oft auch von dem Nachnamen Hill profitiert und hat dann vielleicht mal den Zuschlag gekriegt in einem Team, wo man dann gesagt hat, das sind jetzt im Prinzip zwei Fahrer, ne? Der eine heißt halt Mr. X und der andere heißt halt Hill. dann gehen wir halt mal jetzt mit dem Hill. Und das hat ihm durchaus geholfen. Aber er hat es nicht geschenkt gekriegt. Er musste sich auch bewähren bei Brabham. Er ist dann bei Williams Formel 1 Testfahrer geworden. Und dann ist er tatsächlich auch aufgerückt dann 1993. Und das ist auch der Punkt, warum er dann die Null gefahren hat in seinem ersten Jahr als Formel 1 Stammfahrer. Da war die Situation nämlich so, dass Nigel Mansell als Formel 1 Weltmeister von 1992 in die IndyCar-Serie gewechselt hatte. Er hat die Weltmeister 1 sozusagen mitgenommen. Dann kam Alain Prost zurück aus der Formel 1 Rente, aus der Kurzrente. Der hatte 92 pausiert, der hat die 2 genommen. Und Damon Hill hat gesagt, ich fahre nicht die 1, ne, weil die 1 des Weltmeisters steht ihm nicht zu. Deswegen hat er die 0 genommen. Und 1994 hat sich das im Prinzip wiederholt. Alain Prost ging in Rente, diesmal endgültig. Damit war die Weltmeister 1 wieder weg. Ayrton Senna kam ins Williams-Team neu dazu. Der hat natürlich auch keinen Anspruch auf die 1 gehabt. Dann hat der die 2 genommen und Hill hat dann nochmal die 0 eingesetzt. Also ganz kurios. Ich glaube, nur Jody Scheckter hat noch ebenfalls die Null gefahren in der Formel 1. Ansonsten war die Null nie ein Thema bei den Fahrern. Aber eben, so kam im Prinzip Damon Hill als ja relativ unbeschriebenes Blatt in ein Top-Auto. Williams war ja zur 90er Jahre, ja, zu Anfang, Mitte 90er Jahre das Powerhouse in der Formel 1 schlechthin. Interessanterweise aber hat ihn dann das gleiche Schicksal ereilt wie viele andere Williams-Weltmeister vor ihm. Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, die alle haben ihren Titel dann nicht verteidigt, sondern sind tatsächlich im Jahr danach schon nicht mehr da gewesen bei Williams. Also auch eine ganz kuriose Geschichte. Der Frank Williams hat da teilweise ganz lustige Sachen gemacht mit den Fahrern. Und so war es auch bei Damon Hill dann später 1996. Er war Weltmeister und musste dann den Platz räumen.
16 Rennen damals. Damon Hill, ich habe es ja gesagt, hat 22 Grand Prix gewonnen. Das war, ich weiß noch, diese magische Grenze. Jackie Stewart hatte, glaube ich, 25, Niki Lauda 24 oder war Jackie Stewart der mit 27, was halt über Jahrzehnte die, ja, die Marke war, in der sich alle die Zähne ausgebissen haben. Und dann ist Alain Prost gekommen und ich glaube Ayrton Senna, die und natürlich Michael Schumacher hat alles bis dahin Dagewesene zerstört. Aber wenn man jetzt ein bisschen zurückschaut, wie kurz eigentlich die Karriere von Damon Hill war, muss man da sagen, dass 22 Grand Prix-Siege, ja, natürlich gehört das gute Auto dazu, aber dass das eigentlich schon eine starke Formel-1-Karriere war.
Also ich glaube schon, dass man das sagen kann, dass er definitiv zu denen zählt, die ihre wenigen Jahre geprägt haben. Also er hat es natürlich genutzt. Er hat ein titelfähiges Auto gehabt, praktisch von Anfang an. Das Jahr mit Brabham, das klammern wir mal aus, weil das war wirklich ein Hinterbänkler-Team. Aber ansonsten, die Williams-Jahre, die waren wirklich super, ne? Also 94, 93 auch schon, 95, 96. Und dann kam sozusagen ja dann der Bruch, weil er als Weltmeister nicht mehr gebraucht wurde bei Williams. Und dann ganz interessant, er hatte ein anderes Selbstverständnis als die Teams um ihn herum. Er hatte Angebote von McLaren, von Ferrari, von Benetton, aber das Geld hat ihm nicht gereicht. Und dann hat er schlussendlich gesagt, nee, er fängt bei Arrows an, 1997. Also die ganz vielen Siege, die er erzielt hat, die haben nicht dazu beigetragen, dass man im Fahrerlager gesagt hat, Mensch, der Hill, das ist ein Spitzenfahrer. Die genannten Teams, die hätten ihn gern genommen, aber halt eher als Nummer 2 und nicht unbedingt als Nummer 1. Und das zeigt so ein bisschen das Standing, was Hill damals hatte. Also so nach dem Motto, ja, in dem Williams, da kann es gefühlt ja jeder. Aber man hat ihm halt nicht zugetraut, dass er so der Teamleader ist. Und er hatte einzelne Sahneauftritte, das muss man schon sagen. Ich glaube, selbst Michael Schumacher hat anerkannt, 1994 in Japan, da war der Hill nicht zu biegen. Das war eines dieser verrückten, wilden Regenrennen, wo es einfach geschüttet hat ohne Ende. Und da war der Hill unterwegs wie auf Schienen. Und da ist selbst der Michael Schumacher als Erzfeind hinterher hingegangen und hat gesagt, Mensch, gratuliere, das war wirklich Ausnahme. Und diese Ausnahmemomente, davon hat der Hill unterm Strich wahrscheinlich zu wenige gehabt. Und man darf auch nicht vergessen, das ist in der Zeit passiert, als tatsächlich die Zuverlässigkeit noch ein großes Thema war. Ja. Und wenn du dann einfach ein sehr gutes und sehr schnelles und sehr haltbares Auto gehabt hast, dann warst halt oft auch vorne dran und das hat der Hill natürlich auch perfekt ausgenutzt. Aber nichtsdestotrotz, man musste die Siege erstmal einfahren, das ist ja auch ganz klar. Und dass es später nicht mehr oder nur noch zu einem weiteren Sieg für Hill gereicht hat, das ist auch dem zu schulden dann, dass er halt später nicht mehr für konkurrenzfähige Teams gefahren ist. Und auch da muss man aber sagen, 1997 im Arrows, das war wirklich ein Jahr zum Hinterherfahren sozusagen. Er kam da als Starfahrer dahin, Starfahrer für dieses Team. Und ja, hätte dann beinahe beim Ungarn Grand Prix die Sensation schlechthin geschafft. Und am Ende wurde es dann ein zweiter Platz, weil ein ja, Pfennig-Artikel kaputt gegangen ist in seinem Auto. Sonst hätte er das Rennen gewonnen dann. Aber Vielleicht kommen wir auch noch drauf zu sprechen, dann auf ein Jahr später Spa 98, auch ein verrücktes Rennen. Und da hat Damon Hill dann seinen letzten Sieg geholt.
Dazu kommen wir gleich. Aber grundsätzlich hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Damon Hill, und er ist jetzt, glaube ich, TV-Experte, aber es hat ihm verglichen mit den anderen Leuten an Charisma gefehlt, Stefan. Also wenn ich so ein bisschen zurückschaue, Damon Hill, er war kein, gut, niemand war Senna, ja. Also Senna war halt irgendwie wie der liebe Gott. Aber es gibt ja auch noch ein bisschen was drunter. Und Damon Hill war halt jemand, der brav, langweilig, vielleicht auch, weil er so spät irgendwie erst in die Formel 1 gekommen ist. Wir werden ja in späterer Folge auch über Fahrer zum Beispiel reden, wie Gilles Villeneuve, der nie Weltmeister geworden ist, aber der eine unglaubliche Aura gehabt haben muss, oder zumindest hat uns das Heinz Brüller damals im ORF erzählt. Also kann man das irgendwie so, ist das jetzt ungerecht, wenn man sagt, Damon Hill? Naja, also sagen wir so, der Ticketseller war er keiner.
Ich glaube, der Damon Hill wird deswegen so wahrgenommen, weil der war halt schon erwachsen.
Ja, okay.
Du hast vorher gesagt, die Formel 1-Fahrer heute, die sind alle so junge Burschen, gerade 20 geworden und so, ne? Und erinnern wir uns an den jungen Sebastian Vettel, der hat auch ein paar lustige Sachen immer noch gemacht und wurde dann später auch ernster und reservierter, wenn man so will. Und ich glaube, bei Damon Hill war dieser Punkt einfach schon erreicht. Und dann nochmal dazu die persönliche Geschichte, der Papa eigentlich die große Hypothek sozusagen, ne? Zweimal Formel 1 Weltmeister geworden. Und du als Sohn bist du natürlich noch selbstgewähltes Schicksal, natürlich auch Rennfahrer geworden, aber stehst dann trotzdem nochmal unter einem ganz anderen Druck. Und dann ist der Papa auch noch tödlich verunglückt. Du musst die ganze Familie selber irgendwo durchbringen. Also ich glaube, der Damon Hill, das hat er auch später selber mal eingeräumt in seiner Autobiografie, er hatte Depressionen. Das heißt, er war von Natur aus jetzt nicht unbedingt, oder ist von Natur aus, er lebt ja noch, kein ultra fröhlicher Mensch. Der hat sicherlich seine fröhlichen und tollen, zufriedenen Momente, gar keine Frage. Aber er war schon immer sehr nachdenklich, glaube ich, einfach auch, und sehr reflektiert und war jetzt nie die Partykanone schlechthin, obwohl er auch gern Rockmusik mag und bei einer Band mitspielt und dergleichen mehr. Aber ich glaube, grundsätzlich war er einfach immer ein sehr ernster. Und die prägenden Bilder, die ich von ihm so im Kopf habe, sind halt die, wie er eher so mit skeptischer Miene im Williams Overall irgendwo an der Boxenmauer steht und halt sieht, wie der Schumacher von Sieg zu Sieg eilt. Und das ist ihm tatsächlich oft passiert, ne? Dass halt jemand noch besser war. Und da kann man auch wieder jetzt dann spekulieren, wenn 1996 der Jacques Villeneuve damals als Formel-1-Debütant, wenn da ein paar Dinge anders gelaufen wären, dann hätte zum Beispiel der Jacques Villeneuve sein Formel-1-Debüt gewonnen und nicht Hill. Und wer weiß, wie dann die Weltmeisterschaft ausgegangen wäre. Also es hätte auch passieren können, dass Damon Hill am Ende ohne Titel dasteht. Und ich glaube, da war ziemlich viel, was ihn beschäftigt hat. Auch das zum Beispiel, dass er Weltmeister wird für Williams und Williams schmeißt ihn raus. Das hat jetzt auch nicht unbedingt sein Selbstvertrauen aufgebessert, glaube ich. Und deswegen wirkt er wahrscheinlich in der Retrospektive auch oft eigentlich ein bisschen mürrisch, weil er eben viele Enttäuschungen hat erfahren müssen. Und auch wir, ich sage jetzt auch, ne, hier in diesem Kreis, er ist vielleicht nicht der Topfahrer der 90er gewesen oder nicht in der ersten Liga, sondern vielleicht einfach in der Liga drunter. Das ist nicht despektierlich gemeint, aber das ist was, glaube ich, was auch mit Damon Hill was gemacht hat am Ende. Weil er war halt unterm Strich nie derjenige, wo man gesagt hat, den holen wir, weil wir wollen mit dem Weltmeister werden, sondern er war halt derjenige, der halt auch da war.
Und weil du das vorhin auch gesagt hast, allein wenn man sich die 96er Saison nur anschaut, es gab vier Rennen, wo Damon Hill ein Did-Not-Finish hat. Und das waren, glaube ich, keine Unfälle, sondern das waren technische Defekte. Das gibt es ja gar nicht mehr. Ja, also gut, hier und da wird man abgeschossen. Haben wir ja auch beim letzten Grand Prix jetzt gesehen, beim jüngsten Grand Prix in Sao Paulo, das passiert. Aber diese technischen Defekte, das war eine ganz andere Zeit, liebe Kinder, da draußen. Da musste man, da sind noch Motoren zerplatzt. Das Ganze war lauter und es war gefährlicher. Das ist ja das Gute, dass es nicht mehr so ist. Aber hier vier Rennen, bei Jacques Villeneuve waren es, glaube ich, sogar fünf Rennen. Vier Rennen. Michael Schumacher hat sechsmal sogar nicht das Ziel gesehen. Also eine ganz andere Zeit. Spa 1998. Stefan, bitte bring uns raus mit Spa 1998.
Die letzte große Sternstunde von Damon Hill in der Formel 1 und eine, die eigentlich die Sternstunde von Ralf Schumacher hätte sein können. Der Ralf Schumacher war damals der Teamkollege von Damon Hill bei Jordan, war damals in seinem zweiten Jahr im Team und in Spa ist damals alles passiert, was man sich nur vorstellen konnte. Also das war dieses Rennen mit dem furchtbaren Startcrash, der die Hälfte des Feldes im Prinzip eliminiert hat. Daraufhin hat man das Rennen dann neu gestartet. Es hat auch da geschüttet ohne Ende. Das war dieses Rennen, in dem Michael Schumacher David Coulthard im McLaren ins Heck gefahren ist. Auch eine umstrittene Szene. Wir kommen immer wieder im Zusammenhang mit Michael Schumacher und den 90er Jahren auf Szenen, die vielleicht irgendwie umstritten sind und diskussionswürdig. Jedenfalls Schumacher als Dreirad zurück an der Box und hat dann ziemlich Richtung David Coulthard gegiftet. Der Spruch, willst du mich umbringen, steht da im Raum. Davon unberührt war das Rennen von Damon Hill und Ralf Schumacher, die dann plötzlich in Führung lagen. Also es sind halt einfach so viele Top-Fahrer ausgeschieden durch die diversen Zwischenfälle und Unfälle, dass dann am Ende Damon Hill vorne lag und der Ralf Schumacher war schneller, kam von hinten. Und dann kam die Ansage von Eddie Jordan, Teamchef bei Jordan, der gesagt hat, hold positions. Der Ralf Schumacher war natürlich stinksauer, man sieht es auch auf den Bildern von der Siegerehrung. Der hat auf der Podiumszeremonie dann schon eine ziemliche Grimasse gezogen, weil er einfach gesagt hat, hey, das wäre es gewesen jetzt, ne? Der erste Sieg für Ralf in der Formel 1. Man weiß ja nicht, wann solche Gelegenheiten kommen. Und ganz interessant, Bruder Michael, der war an dem Tag tatsächlich geladen, ja, durch den Unfall mit Coulthard, der ist dann nach dem Rennen zu Eddie Jordan ins Motorhome gestürmt und hat gesagt, den Ralf, den kaufe ich jetzt aus dem Vertrag raus. Also es
Das
war
war's.
eine Pilotengeschichte,
Ah,
wissen ja auch nicht
ja, das
viele.
war's, ja.
Aber der hat Privatvermögen in die Hand genommen und hat den Ralf Schumacher nach 2 Jahren aus dem Dreijahresvertrag rausgekauft. Deswegen konnte Ralf Schumacher für 1999 zu Williams wechseln. Und Jahre später hat sich die Familie Schumacher dann kollektiv mit Eddie Jordan mal versöhnt. Aber das ist der ganz große Kontext von diesem Rennen. Und Damon Hill, der hat da nochmal so ein bisschen Luft geschnuppert und hat auch für 99 nochmal unterschrieben bei Jordan und hat dann während der Saison rund um Silverstone eigentlich gesagt, so, ich höre auf, bin eigentlich fertig, ich möchte sofort auf der Stelle aufhören nach Silverstone. Hatte dann just in Silverstone nochmal ein gutes Rennen und hat gesagt, komm, ich fahre das Jahr noch zu Ende. Aber das war es dann auch und dann hat er wirklich aufgehört. Und man kann insofern sagen, der hatte eine kurze Formel-1-Karriere, sie war erfolgreich, definitiv. Und er hat dann aufgehört in dem Alter, wo heutzutage noch viele Fahrer aufhören. Aber er hat halt im Prinzip das erste Jahrzehnt
Später.
komplett verpasst, wenn man so will. Also, das ist so ein bisschen die Kuriosität an der Karriere von Damon Hill. Der hat für seine kurze Zeitspanne tatsächlich einiges erreicht und war der erste Weltmeistersohn, der ebenfalls Weltmeister wurde. Das hat dann Nico Rosberg später wiederholt, aber Graham Hill und Damon Hill, das waren die ersten.
Jetzt habe ich kurz nachdenken müssen. Okay, Nico Rosberg, Keke Rosberg, selbstredend. Ich möchte noch eine kleine Lanze brechen für Damon Hill. Ich habe ihn damals, es war einfach leichter noch, obwohl ich keinen Podcast hatte mit dir, aber ich habe natürlich auch jedes Formel-1-Rennen geschaut und dachte immer, wie gesagt, nicht der größte Charismatiker. Und dann sehe ich aber Damon Hill über Jahre nicht und plötzlich steht er da irgendwo im TV-Bild und hat einen fantastisch gepflegten grauen Bart. Und da sage ich ja. Bravo Damon, weil mir ist dieser Bart nicht vergönnt. Mir hat das so gut gefallen beim Barte des Damon, möchte ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob er den jetzt immer noch hat, aber das sage ich gefeiert. Und er ist ja auch Order of the British Empire. Also, Moment, ist das der höchste Adelstitel, den ein Bürger erreichen kann? Oder ich glaube, Member ist MBAE ist noch größer als OBE, glaube ich.
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Stufen, aber ich glaube, wenn man da schon mal Mitglied ist in diesem erlesenen Kreis, das
Okay.
will schon was bedeuten. Und das möchte ich auch noch sagen, der Damon Hill hat mir immer sehr, sehr gut gefallen als TV-Experte, weil der einfach fundierte Aussagen getroffen hat, die wenig aufregend waren. Also die waren nicht irgendwie reißerisch oder so, sondern der hat eine Situation einfach sachlich und gut analysiert. Also dem könnte ich stundenlang zuhören.
Uns hoffentlich auch und auch hoffentlich in Zukunft. Das war's jetzt mit unserem Daily für heute. Damon Hill, schauen wir mal, wen wir nächste Woche auf der Platte haben. Danke, Stefan. Wir hören uns in der Big Show.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.